Bayers Premiere missling. Schlotterbeck fliegt, der BVB kommt in Bremen nicht über ein 0:0 hinaus. Gerade in der Offensive wartet auf Nuri Sahin noch eine Menge Arbeit. Und ist der Kader der Dortmunder vielleicht zu dünn? Gerade im Hinblick auf die drei Wettbewerbe, wo man eigentlich überall eine gute Rolle spielen möchte. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist, ich hoffe mal, einer eurer Lieblingspodcasts, die Dortmund-Woche und die besten Wünsche im Hinblick an alle unsere Zuhörer gehen schon mal gleich zu Beginn an raus. Wir wünschen euch eine schöne Spätsommerwoche bei noch angenehmen Temperaturen. Wir wünschen euch auch eine so angenehm wie mögliche Bundesliga-Pause. Das ist ja tatsächlich der technisch korrekte Begriff. Viele sprechen von Länderspielpause. Wir gehen in eine Bundesliga-Pause und es ist das letzte Mal vielleicht in absehbarer Zeit, dass man ein klein wenig Luft holen kann. Heute, wo wir aufzeichnen, am Montag allerdings noch nicht. Hallo Manni Sedelbauer, wo treibst du dich rum? Gönnst du dir auch eine kleine Pause?
Geht so. Also gerade eine Pause vom Autofahren. Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ich bin fast mal wieder, kann man sagen, in Herzogenaurach, denn wie Olli schon gesagt hat, stehen Länderspiele an in der Nations League und ich habe euch ja vor ein paar Wochen noch während der EM immer erzählt, dass ich im Adidasler-Raum sitze und den Podcast aufnehme, wo dann sämtliche alte Schuhe ausgestellt waren und Werkzeug, um eben Fußballschuhe zu bearbeiten. Und jetzt sitze ich in dem Raum Pool, heißt er, und der ist einfach komplett blau. Also ich glaube, gerade als Dortmund-Fan wird man sich hier nicht allzu wohl fühlen. Ein langer blauer Tisch mit weißen Stühlen. Aber ja, immerhin habe ich einen Raum bekommen von dem DFB und darüber bin ich sehr glücklich. Ich bin in Herzogenaurach. Gleich steht ja noch die Auftakt-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann an. Also wir haben gerade 12.30 Uhr, in zwei Stunden geht's dann los, wo dann übrigens auch der neue Kapitän der Nationalmannschaft verkündet wird. Also auch wieder eine spannende Woche und ich bin heute Morgen in der Früh aus Köln losgefahren und bin jetzt tatsächlich so nach 4 Stunden Autobahn ein bisschen froh, angekommen zu sein, Olli. Das kannst du wahrscheinlich verstehen.
Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Und wie gesagt, die Ereignisse werfen da ja auch ihre Schatten schon voraus bei der Nationalmannschaft. Sicherlich spannend, wer dann tatsächlich auch der neue Spielführer der DFB-Equipe werden wird. Nichtsdestotrotz, wir reden natürlich über Borussia Dortmund. Mhm. Und wenn man den Auftritt des BVB, das zweite Bundesligaspiel jetzt am vergangenen Samstag beim SV Werder Bremen verfolgt hat, da könnte man ja auch zu dem Schluss kommen, so viel gibt's eigentlich gar nicht zu bereden. Oder aber aufgrund der doch etwas überschaubaren Leistung der Mannschaft des neuen Trainers Nuri Sahin vielleicht gerade deshalb besonders viel. Jedenfalls, wir haben uns gesagt, nach mittlerweile 3 Pflichtspielen, ein Auftritt im DFB-Pokal, der ja jetzt auch nicht viel mehr war als eine Pflichtübung, dann den Auftaktsieg zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, der ja, ich sag mal, weniger aufgrund technisch-taktischer Überlegenheit zugunsten der Dortmunder entschieden worden ist, als mehr durch individuelle Qualität. Und dann dieser Nullnummer beim SV Werder Bremen, wollen wir heute mal so ein bisschen die Frage erörtern, wo steht der BVB jetzt eigentlich und wo ist, und das ist eine Frage, auf die man etwas länger antworten kann, wo ist noch Luft nach oben? Manni, tasten wir uns mal so ein bisschen ran an den Status quo von Borussia Dortmund, des neuen BVB. Und eröffnen wir die Diskussion ja vielleicht durch das Aufzählen einer Mängelliste, ohne jetzt gleich allzu schwarz malen zu wollen. Aber wo siehst du die Punkte, wo sich noch was tun muss? Wo siehst du die Punkte, wo die Mannschaft sich noch verbessern muss?
Ja, Oliver, wir haben ja letzte Woche schon mal kurz die Mannschaftsteile angerissen. Da haben wir auch schon in der vergangenen Woche nach dem Auftaktsieg gegen Frankfurt gesagt, naja, die Verteidigungsarbeit, die Defensive gefällt uns eigentlich ganz gut mit diesen drei Innenverteidigern. Die haben ja auch wieder gegen Bremen gespielt und ich muss sagen, ja, Haken dahinter, ich glaube, das passt. Auch da, glaube ich, gibt's noch ja ein bisschen Luft nach oben, was Anpassungen beziehungsweise ja Anpassungen in Abläufen betrifft, dass man sich da einfach ja noch besser aufeinander abstimmt, auch dann im Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette. Also ich finde, das ist okay. Was ich ganz oben auf der Mängelliste sehe, ist ganz klar der offensive Zug nach vorne. Also die Offensive sehe ich tatsächlich, und das haben wir auch schon letzte Woche angesprochen, schon als ja ein kleines Problem. In der vergangenen Woche hattest du eben einen Jamie Gittens, der da den Unterschied gemacht hat. Und ja, auch gegen Bremen war das schon, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, harte Kost, was wir und ihr da zu sehen bekommen habt. Also da ist extrem viel Luft nach oben. Und da kommen wir gar nicht zwangsläufig an einem Spieler vorbei, Olli. Und zwar natürlich auch Maxi Beier. Hat sein Debüt gefeiert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ein Spieler mit einem Wahnsinnspotenzial. Aber so richtig auf sich aufmerksam machen konnte er gegen Bremen nicht. Olli, gibst du mir denn recht bei der bislang mangelhaften Offensive?
Ja, definitiv. Also wir können natürlich ganz vorne anfangen bei Maxi Beier. Da muss man sicherlich sagen, dass da die Automatismen noch nicht so richtig greifen, das ist irgendwo nachvollziehbar. Das hat Nuri Sahin ja anschließend auch extra nochmal herausgestellt, dass an den Abläufen da noch gefeilt werden muss. Allerdings, wenn man dann diese wirklich sehr, sehr schlechte Statistik von Maxi Beier sieht, also nur 17 Ballkontakte in 70 Minuten Spielzeit für einen, wie heißt das so schön, neudeutsch, Targetspieler, Schlussspieler, das ist extrem wenig. Dann kann man natürlich sagen, ja, das liegt daran, dass dieser Spieler nicht seinen besten Tag gehabt hat. Aber man kann, und ich glaube, da nähern wir uns dann eher dem tatsächlichen Problem an, dann kann man auch die grundsätzliche Frage stellen nach der Ausrichtung des Offensivspiels von Borussia Dortmund insgesamt. Und die fand ich, war schon gegen Eintracht Frankfurt, du hast es auch noch mal gesagt, es ist dann entschieden worden durch Jamie Gittens, ist auch entschieden worden zugunsten des BVB zu einem Zeitpunkt, wo die Frankfurter dann schon ein bisschen müde waren und Gittens halt viel Tempo reingebracht hat, dass man dann auch Konter mal vernünftig zu Ende spielen konnte. Aber auch das Offensivspiel gegen Eintracht Frankfurt war eher fantasielos. Es hatte viel zu wenig Tempo. Es hatte kaum Seitenverlagerung. Es war insgesamt nicht gerade von der allergrößten Inspiration geküsst, sodass ich finde, sowohl gegen Frankfurt, da hat Sahin ja quasi als Mittelstürmer mit Karim Adeyemi versucht, als auch jetzt gegen Werder Bremen, ist da sehr, sehr viel Luft nach oben gewesen. Und ich stelle mir da schon die Frage, macht es tatsächlich Sinn, weil er hat ja ein bisschen was geändert in der Mannschaft. Wie gesagt, Beier anstelle von Adeyemi, Gittens diesmal auch von Beginn an in der Mannschaft. Aber er hat erneut gespielt mit einem Mittelfeld bestehend aus dieser Doppel-6, Emre Can, Pascal Groß, Marcel Sabitzer und Julian Brandt. Und in Bremen, wie auch gegen Frankfurt, haben, fand ich, es weder Sabitzer noch Brandt so richtig verstanden, auch mal sich auf dem Flügel mal durchzusetzen, wo durchaus Räume gewesen wären. Aber da kam nicht besonders viel. Und das ist etwas, wo man sagen muss, vielleicht könnte es ja sein, oder vielleicht sollte es sogar so sein, dass Nuri Sahin auch mal seine Grundordnung überdenkt, denn so stabil die Defensive sich auch präsentiert hat mit diesen drei Innenverteidigern, so ja wenig durchschlagkräftig hat sich bislang zumindest, finde ich, die Offensive präsentiert.
Ja, genau so ist es, gebe ich da recht, zumal wir haben in der vergangenen Woche gegen Frankfurt gesehen, als dann eben ein schneller Spieler über die Außen reinkam mit Jamie Gittens, hat er sofort den Unterschied gemacht. Auch ein Adeyemi hatte am Wochenende, als er dann eingewechselt wurde, gute Aktionen, als er eingewechselt wurde, und ich glaube, sowas gibt dem Spiel dann schon nochmal, ja, ein Stück weit eine Unberechenbarkeit und das hat ja dem Spiel, wenn man so möchte, wenn man da was Positives ausziehen möchte, sowohl in der vergangenen Woche gut getan, als auch am Wochenende gegen Bremen. Die haben da wirklich nochmal neuen Schwung eingebracht. Olli, ich würde sagen, lass uns mal den Cheftrainer von Borussia Dortmund hören, wie er dieses Spiel gesehen hat und wo er noch Luft nach oben sieht. Hier ist Nuri Sahin.
Das Spiel hat für uns nicht so gut angefangen. Sehr, sehr schwache erste Halbzeit gespielt, meiner Meinung nach. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Und hatte das Gefühl, dass wir dann gerade nach den Einwechslungen und nach der Umstellung, dass wir für eine kurze Phase besser im Spiel waren. Und die rote Karte ist natürlich ein Gamechanger gewesen. Und dann muss ich sagen, dass die Jungs das gut wegverteidigt haben. Hatten ein, zwei Nadelstiche, aber insbesondere die erste Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir waren viel zu behäbig, viel zu eng im Aufbau und hatten sehr viele Spieler hinter dem Ball. Und ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, müssen wir heute zufrieden sein mit dem Punkt.
Ja, der hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Und man hörte bei Nuri Sahin da auch diese Unzufriedenheit schon, fand ich, recht deutlich heraus. Also bei allem Verständnis dafür, dass eine Mannschaft, die dann ja tatsächlich auch auf mehreren, auch auf Schlüsselpositionen neu besetzt worden ist. Also Anton war in der Startelf, Pascal Groß in der Startelf, Bayer ebenfalls, also drei neue, die er da schon versucht hat, jetzt zumindest da im Weserstadion in das Spiel zu integrieren, die teilweise logischerweise, weil es sich um Nationalspieler handelt, auch erst zum relativ späten Zeitpunkt der Vorbereitung eingestiegen sind. Insofern ist das jetzt auch keine allzu große Überraschung, dass das Ganze auch während des Spielbetriebs noch so ein bisschen Learning by Doing ist, dass die Abläufe noch nicht komplett sitzen können, überhaupt keine Frage. Und recht hat er sicherlich auch, Nuri Sahin, wenn er sagt, dass als Prozessbeschleuniger da sicherlich nichts wichtiger wäre als Siege. Dieser Sieg ist verpasst worden, jetzt in Bremen. Und das ist eigentlich auch vor dem Hintergrund nicht gut, weil eine Mannschaft natürlich an das neue Spielsystem, an den neuen Trainer, an die neue Abläufe erst so richtig mit Überzeugung glauben kann, wenn sie sich auch belohnt. Also insofern, Manni, was würdest du sagen? Ist das schon der erste Stimmungsdämpfer gewesen, das Spiel in Bremen und auch dann das folgerichtig ernüchternde Ergebnis mit diesem 0:0?
Ja, also ich finde, man kann von einem Dämpfer sprechen, sage ich dir ganz ehrlich, weil man einfach, glaube ich, sehr, sehr hoffnungsvoll und ich denke, ihr da draußen wart auch ja sehr euphorisch so nach diesen ganzen Transfers, was man auch zu Recht sein konnte und ich finde auch immer noch sein kann. Aber natürlich wünscht man sich natürlich, dass das immer von heute auf morgen dann alles funktioniert. Und ich finde jetzt gerade nach diesem zweiten Spiel, nach diesem dritten Pflichtspiel insgesamt, muss man sich dann auch als BVB-Fan, und ich glaube, das tun sich auch die Verantwortlichen, das tut auch Nuri Sahin, sich eingestehen, dass man einfach noch eine Menge Arbeit vor sich hat. Und die Zeit ist immer so, dass das Einzige, was man nicht hat, gefühlt im Profifußball. Deshalb ist das, glaube ich, eine nicht ganz leichte Situation, weil einfach alle merken, dass da einfach noch viel Luft nach oben ist und auch wenn Nuri Sahin, glaube ich, im Trainingslager meinte, dass er überrascht ist von dem Fortschritt der Mannschaft, dass er nicht dachte, dass die Mannschaft schon so weit sei, muss man jetzt auch sagen, es ist noch nicht alles perfekt. Also wir haben es angesprochen, ne? Also dieses Spiel in Bremen kannst du auch verlieren, finde ich zumindest. Also unentschieden würde ich sagen, unterm Strich okay. Aber auch jetzt gegen Frankfurt, gegen ein starkes Eintracht Frankfurt, muss man auch dazu sagen, warst du nicht um Längen besser. Also klar hast du das Spiel dominiert, gerade in der zweiten Halbzeit. Das war dann schon auch ein erwachsener Auftritt. Aber trotzdem hatte Frankfurt dann schon auch mal gefährliche Möglichkeiten. Beziehungsweise wenn eben Gittens nicht ist, dann geht dieses Spiel auch torlos aus gegen Frankfurt. Da bin ich mir sicher. Und dann stehst du mit zwei Punkten da nach zwei Spieltagen. Und dann sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. So, glaube ich, hast du jetzt wirklich so das Maximum rausgeholt, was du bislang machen konntest. Und trotzdem finde ich, stimmungstechnisch ist es ein kleiner Dämpfer, auch wenn das der Neuzugang Pascal Groß anders sieht.
Der heftige Dämpfer finde ich übertrieben. Also bei mir ist es jetzt nicht so, aber wir wollen Spiele schon gewinnen. Wir haben jetzt 4 Punkte aus 2 Spielen. Klar, 6 wären besser, aber es ist jetzt keine Katastrophe.
Für Pascal Goos ist das Wort Dämpfer ein zu großes Wort. Er fand es ein bisschen übertrieben für ihn. Keine Katastrophe. Olli, wie siehst du es denn?
Also eine Katastrophe ist es natürlich in keinster Weise. Nein. Das ist ganz klar. Und es ist auch, wenn man jetzt sagen wir mal berücksichtigt, dass vieles neu ist, dass es einen neuen Trainer gibt, der ja doch, das stellen wir ja fest, gerade schon, wenn man die taktische Grundordnung ansieht, der ja jetzt 2-mal hintereinander in der Bundesliga mit 3 Innenverteidigern gespielt hat. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Ich würde mal sagen, ich stelle ein Fragezeichen tatsächlich, das haben wir ja auch schon in der vergangenen Woche kritisch angemerkt, hinter diese Mittelfeldbesetzung. Also es ist mir, wenn ich schon 3 Innenverteidiger hinten habe und wenn ich dann noch ein Mittelfeld habe, bestehend aus Groß und Can als Doppelsechs, Sabitzer, Brandt offensiv, dann ist mir das einfach auch nominell zu wenig Power, zu wenig Geschwindigkeit. Das hätte, glaube ich, sowohl gegen Eintracht Frankfurt, wo er Gittens gebracht hat, dem Spiel eher schon gut getan. Und das hätte möglicherweise auch dem Spiel jetzt bei Werder Bremen gut getan. Insofern, ich bin sehr, sehr gespannt, mit welcher Grundformation, mit welcher Aufstellung Nuri Sahin dann aus der Winterpause, um Gottes Willen, da bin ich in der Zeit wirklich etwas zu weit. Ihr wisst doch, was ich meine. Aus der Länderspielpause oder Bundesliga-Pause, egal.
Ja.
So ist es richtig.
Wir egal, verstehen wie man dich
es
doch,
jetzt Olli. Nennen will. Ihr seid sicher, dass ihr mich versteht. Ich bin auf jeden Fall, den Satz bringe ich jetzt trotz deiner Störversuche noch hoffentlich unfallfrei zu ändern, Manni. Ich bin sehr gespannt, mit welcher Aufstellung Borussia Dortmund aus dieser Bundesliga-Pause herauskommen wird, wenn es dann weitergehen wird am übernächsten Freitag gegen Heidenheim. Ich wage auch mal zu behaupten, dass die Tatsache, dass man jetzt durch diese Ampelkarte die Schlotterbeck da gesehen hat, dieses Problem mit den 3 Innenverteidigern lösen kann. Weil ich persönlich, ich sag's ganz offen, ich bin kein Freund davon, mit 3 Innenverteidigern zu spielen. Ich weiß, dass das mittlerweile viele Trainer machen. Ich weiß, dass das auch ein erfolgsversprechendes System ist. Und das ist nicht, wie man es früher immer so gesagt hat, ja, ein reines Defensivsystem ist. Aber schlicht und ergreifend, wenn ich mit einer Viererkette spiele, ich habe 2 Innenverteidiger, da muss man jetzt kein Prophet sein, die werden gegen Heidenheim dann Anton und Süle heißen, weil Schlotterbeck halt nicht zur Verfügung stehen wird. Wenn man dann 2 Außenverteidiger, die auch ein bisschen Vorwärtsdrang noch haben, dabei hätte, hast du im Mittelfeld automatisch einen Mann mehr. Ich sag, und dann würde sich ja auch diese Problematik Sabitzer Brandt ein bisschen anders vielleicht auch auflösen. Ich glaube, dass es der Mannschaft gut tun würde, wenn die Grundordnung tatsächlich geändert wird. Das ist
obwohl,
mein
obwohl du eigentlich mit der Defensive zufrieden bist.
Ja, die Defensive ist gut, aber es muss auch möglich sein, sag ich mal, defensiv stabil zu stehen mit einer Viererkette, nur mit 2 Innenverteidigern. Ja. Weil du bist immerhin Borussia Dortmund. Du musst keine zusätzliche Sicherung einbauen. Das ist meine Meinung.
Ja, werden wir dann auf jeden Fall dann nach der Bundesliga-Pause auf jeden Fall sehen. Du hast auch was ganz Spannendes angesprochen. Also, Nico Schlotterbeck, gelb gesperrt für das nächste Spiel. Übrigens, Süle und Anton haben ja auch die gelbe Karte gesehen. Und jetzt muss man schon sich das mal vor Augen führen. Ne? Jetzt ist der 2. Spieltag gerade in der Bundesliga vorbei. Und jetzt musst du schon umstellen und dir intensive Gedanken machen. Denn so viele Spieler hast du nicht zur Auswahl. Und das ist ja tatsächlich nicht nur in der Defensive dann jetzt schon so ein kleines Problem, sondern auch wenn wir über die eben bereits erwähnte Offensive sprechen. Ne? Also Du hast insgesamt 3 Stürmer abgegeben, hast zwar mit Maxi Bayer und Serhou Guirassy 2 nachverpflichtet, einer ist aber immer noch verletzt, der soll dann nach der Bundesliga-Pause zurückkehren, aber ob der gleich einschlägt, ist ja die andere Frage. So, jetzt musst du da schon irgendwie schon zu Beginn der Saison kreativ werden und du willst ja auf 3 Hochzeiten mittanzen, mit Pokal, mit Champions League. Und da stelle ich mir die Frage, bisschen dünn scheint der Kader ja schon ein Stück weit aufgebaut zu sein. Wie siehst du es?
Ja, sagen wir mal so, der Kader hat einige neuralgische Stellen. Diese neuralgischen Stellen gibt es kurioserweise in dem Mannschaftsteil, der bislang in der noch recht jungen Saison am besten funktioniert, nämlich in der Defensive. Also nominell 3 Innenverteidiger, heißt Schlotterbeck ist gesperrt. Er hat jetzt gegen Heidenheim, Nuri Sahin, fast schon keinerlei Auswahl mehr. Also Süle und Anton sind dort im Zentrum gesetzt, mit einer Dreierkette zu spielen. Ja, würde auch gehen, würde dann allerdings bedeuten, dass du vielleicht Karim Benzebaini auch als Innenverteidiger, könnte dann die linke Seite da spielen, oder Julian Riasson als Innenverteidiger, könnte dann die rechte Position in der Dreierkette spielen, aufbietest. Aber wie gesagt, da hast du nicht mehr besonders viel Alternativen. Die zweite neuralgische Stelle ist für mich schlicht und ergreifend die Linksverteidigerposition. Das ist etwas, was mich tatsächlich auch ein klein wenig überrascht hat in Bezug auf die Transferpolitik, die ich insgesamt, haben wir ja auch schon mal erörtert, für durchaus gelungen ansehe. Ja. Aber du hast eigentlich eine latente Unzufriedenheit im Verein auch schon in der Terzic-Zeit gehabt mit Rami Benzebaini. Du hast einen schmerzlichen Abgang auf dieser Position zu verbuchen mit Ian Maatsen. Und du lässt dann beispielsweise auch noch mit Tom Rothe einen durchaus zumindest hoffnungsvollen Linksverteidiger gehen. Hintergrund ist, Rothe wollte unbedingt diesen Schritt zu Union Berlin machen. Also da ist es auch schwierig, ihm da Steine in den Weg zu legen. Aber das ist sicherlich ein neuralgischer Punkt. Vorne, klar, du verlierst mit Youssoufa Moukoko und mit Sebastian Haller 2 Mittelstürmer. Hast vorher schon Füllkrug abgegeben und dein neuer Mittelstürmer ist mit einer Verletzung angekommen, Serhou Guirassy. Da bin ich allerdings trotzdem der Meinung, auch auf die Gefahr hin, dass es da vielleicht nach Verletzungen zu Engpässen kommen könnte. Wenn Serhou Guirassy fit ist, dann wird er gesetzt sein vorne im Angriffszentrum. Dann hast du eine gute Alternative mit Maxi Bayer. Dann hast du auch noch beispielsweise Malen oder Adeyemi, die dir zur Not da mal aushelfen können. Also ich glaube, das kriegst du eher kompensiert, als wenn es wirklich hart auf hart kommt im Defensivbereich.
Ja, ich glaube, sie argumentieren dann tatsächlich auch, dass du eben auch Spieler hast, die ja flexibel einsetzbar sind. Trotzdem glaube ich, als Borussia Dortmund mit den Zielen, mit den Ambitionen, solltest du vielleicht auch auf den jeweiligen Positionen sozusagen Experten vielleicht auch haben. Klar hast du die Möglichkeit, einen Benzebaini oder auch einen Emre Can in die Innenverteidigung zu stellen. Aber ich glaube, dass sie einfach keine gelernten Innenverteidiger sind. Und ich glaube, dass einfach ein Innenverteidiger nochmal da ja ganz anders aufs Spiel einwirken kann als ja Emre Can-Lösung, weil es einfach nicht die 1A-Lösung ist, sondern vielleicht die 1B, 1C-Lösung. Und ich finde das Thema wirklich schwierig. Ich glaube, letztendlich kann man es dann, wird man es in den nächsten Wochen beurteilen können, ob der Kader wirklich zu dünn aufgestellt ist oder nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, qualitativ sehr, sehr gut, gerade auch die erste Elf mit den Neuzugängen. Pascal Groß hat sich gut eingelebt, weil dem Anton haben wir auch schon besprochen. Quantitativ stelle ich jetzt mal vorsichtig ein Fragezeichen dahinter. Nach dem Spiel in Bremen haben wir dazu auch Sebastian Kehl gefragt und der hat sich da eigentlich auch ganz klar positioniert zu dieser Thematik.
Naja, dass wir heute einige gelbe Karten geschluckt haben, das sollte uns nicht so häufig passieren. Das ist richtig, vor allem auch eine Gelbrote zu kassieren. Das weiß Schlotti selber, er muss bei der zweiten Situation nicht runtergehen. Dann gibt's da keine gelbrote Karte. Aber das ist jetzt so. Grundsätzlich sind wir mit drei Innenverteidigern heute gestartet. Das haben wir letzte Woche auch getan. Wir haben natürlich im Kader ein paar Optionen. Mein Rami hat sehr häufig schon Innenverteidiger gespielt. Emre kann das spielen. Wir haben diverse Optionen auch mit den Außenverteidigerpositionen. Also wir fühlen uns mit diesem Kader gut aufgestellt. Müssen auch immer berücksichtigen, welche Spielertypen wir haben. Wir müssen berücksichtigen, dass wir auch alle irgendwie auch zum Spielen bekommen wollen. Und man am Ende dann natürlich auch budgetär schauen muss, was kann man machen. Sie haben qualitativ und quantitativ, Sie haben jetzt quantitativ gefragt. Das ist, glaube ich, kein Problem. Also wir haben genug junge Spieler hinten dran, die wir fördern wollen. Das ist auch ein Teil der Kaderplanung in diesem Jahr gewesen, dass man versucht, den Kader ein wenig zu verschlanken und dann aber auch mit jungen Spielern aufzufüllen, die hungrig sind, die gefördert werden wollen, denen wir auch in diesem Jahr Spielzeit geben wollen. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für diese Maßnahme entschieden und sind da auch sehr zuversichtlich, dass wir so trotz der vielen Spiele durch die Saison kommen, weil der Kader, wie gesagt, sehr, sehr viele Optionen auch bietet und ein paar polyvalente Spieler auch beinhaltet.
Ja, Sebastian Kiel, der Sportdirektor, über seine Transferpolitik beziehungsweise über die Transferpolitik von Borussia Dortmund. Da wird ja immer sehr großen Wert drauf gelegt, dass das alles natürlich von allen letztendlich dann im Konsens erarbeitet worden ist. Stichwort Sven Mislintat. Danach haben sich ja diverse Herren aus der sportlichen Leitung von Borussia Dortmund geäußert und gesagt, nein, also auch wenn es mal unterschiedliche Meinungen gibt, letztendlich wird alles einstimmig entschieden. Was ich ganz interessant finde, Manni, bei dem, was Sebastian Kehl da jetzt gesagt hat, man hat auch so ein bisschen drauf geachtet, so habe ich es zumindest verstanden, dass der Kader jetzt nicht ganz zu groß ist. Und ich glaube, so ein bisschen eine Vermutung von mir, dass das auch etwas ist, was Nuri Sahin so haben wollte. Mhm. Also sprich, wenn es darum geht, etwas grundsätzlich Neues sich zu erarbeiten im taktischen Bereich, dann ist es natürlich relativ wichtig, dass du einen Kader hast, bestehend aus Leuten, die mehr oder weniger von der allerersten Stammkraft, von mir aus nennen wir jetzt mal Gregor Kobel, bis zum in Anführungsstrichen vermeintlich letzten Reservisten nur Spieler hast, die wissen, ich bin Teil dieser Gruppe. Das heißt, der vermeintlich letzte Reservist hat auch noch eine gewisse Chance zu spielen. Das erzeugt natürlich eine wesentlich größere Dynamik, als wenn du eine Reihe von Spielern hättest, wie beispielsweise, ich nenn's jetzt mal, einen Moukoko oder auch einen Alea, die wissen, also ich komme höchstens dann noch zum Einsatz, wenn hier wirklich sonst gar keiner mehr kann. Ja, das macht psychologisch, glaube ich, relativ viel aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man die ein oder andere personelle Entscheidung auch so ein bisschen mit diesem Wissen im Hinterkopf getroffen hat, so nach dem Motto, der Trainer will einfach keinen übergroßen Kader haben.
Ja, absolut. Zumal man ja auch dann schon auch den ein oder anderen jungen Spieler hat. Und das hat ja auch Sebastian Kehl angesprochen und hat auch Nuri Sahin auf der PK nochmal gesagt, dass man das ganz bewusst macht, um eben diesen jungen Spielern, die so richtig sich ins Zeug legen, auch mal die Chance zu geben, eben Spielminuten zu sammeln. Und an sich finde ich das ein sehr, sehr guter Gedanke, weil es gibt natürlich schon auch hoffnungsvolle Spieler, ne? Ein Kjell Wethjen. Dem tut es natürlich nicht gut, wenn er nur an Position 8 oder 9 dann dabei ist und nur spielt, wenn drei Spieler verletzt sind. Also das halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll. Aber trotzdem birgt es natürlich in meinen Augen schon auch eine kleine Gefahr, weil du natürlich jetzt, glaube ich, auch so junge Spieler dann nicht in den ganz großen Champions League-Spielen einfach so reinwerfen kannst, also können schon, ja. Nur du kannst dich dann nicht darauf verlassen, dass sie sofort funktionieren. Das kannst du niemandem zumuten. Und deshalb finde ich, bleibt ein gewisses Restrisiko, auch wenn ich's, auch wenn ich Nuri Sahin da schon auch verstehen kann und find's auch nicht nur schlecht, dass sie einen schlanken Kader haben.
Ja, definitiv. Also das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das ist genauso, wie du das gesagt hast. Und es ist im Prinzip auch so, wie es im Prinzip alle Verantwortlichen bei Borussia Dortmund ja auch einschätzen. Das ist eigentlich eine gesunde Größe, die dieser Kader hat. Nur eins darf natürlich nicht passieren, keine Verletzungsserie, die sich jetzt auf einen bestimmten Mannschaftsbereich beziehen sollte. Ja, ja. Und ich glaube schon gar nicht auf die Defensive. Und natürlich, du bist zwingend darauf angewiesen, dass Guirassy wirklich relativ schnell fit wird, dass er performt, weil logischerweise, der hat eine richtig starke Saison beim VfB Stuttgart hinter sich gebracht, aber auch der wird natürlich noch eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigen.
Ja, und man kann auch nur hoffen, dass es der Guirassy aus Stuttgarter Zeit ist, weil ich kann mich auch noch an seine Zeit in Köln erinnern. Reden wir nicht groß drüber, aber ich glaube, dass er wirklich auch gereift ist. Ich glaube, dass der gereift ist und wenn er fit ist, kann er auch den Unterschied machen, aber wie du schon sagst, da gebe ich dir recht, sind sie wirklich darauf angewiesen, dass er sofort dann auch oder möglichst schnell funktioniert. Abgesehen davon ist es natürlich auch wirtschaftlich sinnvoll, einen kleineren Kader zu haben. Sebastian Haller, über dessen Transfer Sebastian Kehl übrigens noch gesagt hat, das war vermutlich der spektakulärste Transfer, den er abgewickelt hat, weil es eben so schnell noch ging und Gefühl so aus dem Nichts kam. Also irgendwie wurde der Transfer dann innerhalb von 2,5 Stunden abgewickelt. Und das ist natürlich schon ganz, ganz fix. Und Haller wollte auch unbedingt nochmal in die La Liga. Klar, sagt er dann auch, war nicht der optimale Moment. Aber auch im Hinblick auf dieses Gehalt, was man sich da einspart, glaube ich, ist es absolut sinnvoll. Olli, eine Sache noch. Jetzt hatten wir schon über die Offensive gesprochen. Ich hatte so einen kleinen Flashback in die vergangene Saison. Da war die Offensive ja durchaus, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ausbaufähig unter Edin Terzic. Was würdest du denn sagen? Was hat sich denn groß verändert? Also, wir haben angesprochen, defensive Stabilität. Wie nimmst du die Entwicklung sonst unter Nuri Sahin wahr? Was läuft besser als in der vergangenen Saison?
Also, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig machen sein, wenn man jetzt sagt, wir stellen jetzt diesen Vergleich an, was läuft besser als in der vergangenen Saison? Es sind erst 2 Bundesligaspiele, es sind erst 3 Pflichtspiele absolviert worden. Trotzdem denke ich, kann man herausfiltern, wenn wir mal bei den positiven Dingen sind. Der BVB, finde ich, wirkt stabiler, was die Defensive angeht. Das haben wir jetzt mehrfach schon festgestellt. Aber das liegt jetzt auch nicht nur daran, weil jetzt zum Beispiel die Innenverteidiger einen besseren Job machen, sondern ich glaube, das liegt auch daran, weil in der Mannschaft bislang zumindest, auch wenn nach vorne so ein bisschen Fantasie gefehlt hat, wenn nach vorne auch Geschwindigkeit, Überraschungsmomente gefehlt haben, die Truppe präsentiert sich bislang relativ ballsicher. Es gibt wenig Ballverluste und dann empfindliche Konterangriffe für den Gegner. Das hängt für mich auch mit der Verpflichtung von Pascal Groß zusammen, der eine sehr saubere Passquote hat, der immer anspielbereit ist. Das muss ich sagen. Auch sicherlich in diesem Frankfurt-Spiel seinen Einfluss da durchaus hatte in der einen oder anderen Situation, die dann doch nach vorne ging in der zweiten Hälfte. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich glaube schon Nuri Sahin Wert darauf legt, dass der Spielaufbau sehr geordnet ist, dass nach Möglichkeit bis hin zu solchen kleinen Feinheiten, auf die er sehr viel Wert legt, dass man im Spielaufbau dem Mitspieler den Ball in den starken Fuß spielt. Also wenn Schlotterbeck angespielt wird, dann soll er den Ball nicht auf seinen rechten, auf den schwächeren, sondern auf seinen linken Fuß bekommen etc. pp. Das sind Sachen, wo ich sage, da ist es, auch wenn es noch nicht richtig rund läuft, durchaus zu erkennen, was Nuri Sahin mit dieser Mannschaft fort ist. Also das empfinde ich tatsächlich jetzt schon als einen positiven Hinweis.
Auf dem Platz auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Und abseits des Platzes, so das, was wir, glaube ich, auch beobachten, ist schon auch, dass die Spieler, glaube ich, diesen Wechsel nicht genießen, aber man hat schon das Gefühl, dass die Spieler auch in ihrer Einstellung so ein bisschen wachgerüttelt wurden, vielleicht auch ein Stück weit, dass sie wirklich lernen wollen, dass sie wirklich Gas geben wollen, und das ist ja auch schon mal ganz, ganz wichtig. Also ich beobachte wirklich, dass sie dem, dass die Nuri Sahin wirklich an den Lippen hängen, und das ist positiv und wenn dann die Ergebnisse stimmen, das haben wir auch ganz zu Beginn der Saison schon gesagt, dann wird es auch eine Entwicklung geben, die eben auch durch die Verletzungen von Guirassy beispielsweise, der ein wichtiger Faktor werden soll, noch ein wenig dauern wird. Und ich glaube, die Zeit müssen wir Nuri Sahin, der Mannschaft und den ganzen Trainer-Team auch noch
auf jeden Fall
geben.
Das tun wir ja auch.
Ja, das tun wir auf jeden Fall, Olli. Und es ist ja, ich weiß nicht, was Nuri Sahin jetzt in der kommenden Woche macht, weil so viele Spieler sind übrigens nicht mehr in Dortmund. Also ich habe mal durchgezählt, also nur für euch auch da draußen, also DFB, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Pascal Groß, Emre Can, Maxi Bayer. Wir haben zwei mehr als bei der EM, weil man sie natürlich eingekauft hat, wenn man so möchte. Dann hast du auch einen Julien Duranville, der für Belgien ja nominiert wurde. Auch sehr, sehr positiv, freut mich sehr für ihn. Rami Benzebaini mit Algerien unterwegs, Donny Mahl mit der Niederlande, Gregor Kobel, die neue Schweizer Nummer 1, Julian Riason mit Norwegen, Marcel Sabitzer mit Österreich, Gio Reyna mit USA und dann hast du auch noch in der U21 Karim Adeyemi, Jamie Gittens in der englischen U21 und Almuguera Cabau und Kiel Wethien in der U19. So, Oliver, steht denn da jetzt in der Woche überhaupt noch in Dortmund auf dem Platz?
Ja, was kannst du machen? Da kann sich Nuri Sahin, ich sag mal, nur so als eine Art Kleingruppentherapeut betätigen.
Und er muss mitspielen.
Er selber muss mitspielen. Das kann er ja auch nach wie vor. Das ist relativ gut. Wir haben da ja auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht mit ihm und auch mit Lukas Piszczek bei diesem Journalistenkick im Trainingslager in Bad Ragaz. Also, der hat nicht besonders viel verlernt. Wobei das jetzt auch, also sagen wir mal so, wir Journalisten sind jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab dafür.
Ja, das stimmt.
Also, er musste nicht an seine Grenzen gehen. Trotzdem nochmal zurück auf die Trainingswochen. Das ist ja immer so ein bisschen Dilemma für Bundesliga-Trainer. Einerseits hättest du ja tatsächlich jetzt noch mal die Gelegenheit, so ein bisschen nachzuschärfen im Training, mit den Jungs an den Abläufen zu arbeiten, die jetzt halt trotz Vorbereitung und zwei Bundesligaspielen noch nicht so richtig funktionieren. Aber was willst du machen, wenn die meisten Spieler und bei den Spitzenvereinen ist das ja überall das Gleiche, halt nicht da sind? Ich gehe davon aus, dass er die Trainingsgruppe auffüllen wird mit Jugendspielern, mit Spielern aus der U23, um vielleicht auch mal ein paar Wettkampfsituationen simulieren zu können. Aber wie gesagt, die Zeiten, in denen, sagen wir mal so, im Training so richtig an den Abläufen gearbeitet werden kann, die sind im modernen Fußball Anfang September leider Gottes ja fast schon vorbei. Du hast eine Vorbereitung, die dann auch oftmals noch, sagen wir mal, erschwert wird durch diese Interkontinentalreisen, diese Vermarktungsreisen. Du hast gerade dann, wie in diesem Sommer, wenn ein großes Turnier wie die EM ansteht, einen verspäteten Trainingseintritt der Nationalspieler. Du hast durch ein lange geöffnetes Transferfenster manchmal auch erst Spieler, die ganz spät zur Mannschaft stoßen. Das war jetzt beim BVB nicht so der Fall. Also spät waren eigentlich dann eher die Abgänge, die es dann noch gegeben hat. Aber dir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sozusagen diese Verstetigung der erlernten Dinge im Wettkampf unter Beweis zu stellen. Das ist natürlich dann auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden.
Ja.
Und wenn diese Pause vorbei ist, dann geht's ja tatsächlich richtig zur Sache.
Dann geht's richtig zur Sache, Olli. Du sagst es. Mittwoch in zwei Wochen schon erste Champions League-Runde.
Genau.
In Brügge, Champions League wurde ja ausgelost. Und auch Pokal Ende Oktober in Wolfsburg. Da möchte man ja auch weiterkommen. Man hätte sich wahrscheinlich auch ein leichteres Los gewünscht, als gegen die Wölfe zu spielen. Aber gut, so ist das halt.
Ja.
Pokal willst du natürlich, willst du, glaube ich, gewinnen. Das ist, sagt man ja nicht umsonst, der schnellste Weg. Von daher, sollte dann bis Ende nächsten Monats, doch ein Fortschritt zu erkennen sein. Olli, und Champions League, alles neu, neue Reform und so weiter, 8 verschiedene Gegner, bekommst du dann alle zusammen, ohne zu spicken?
Mittlerweile.
Ui,
ja,
stark.
Ich weiß nicht genau, alle, wir fangen mal an, logischerweise mit denen, die einem sofort ins Auge stachen, als das war für mich allerdings, also das fand ich tatsächlich skurril, wenn du irgendwie über Jahrzehnte hinweg diese Auslosung der Gruppenphasen gewohnt bist und wenn du dann jetzt Cristiano Ronaldo da stehen siehst, der drückt einfach auf irgendeinen Knopf, ja. Bums, und auf einmal hast du da 8 Gegner, ja. Klar, was dir sofort ins Auge gestochen ist, ist der FC Barcelona und Real Madrid, wieder mal Real Madrid, also ich habe keine Ahnung, wie oft der BVB jetzt auf die Königlichen getroffen ist, Neuauflage des Champions League Finals natürlich.
Auswärts.
Auf den FC Barcelona. Ja, ne? Genau, auswärts, auf den FC Barcelona freue ich mich, weil tatsächlich dieses Duell hat es noch nicht so häufig gegeben. Der BVB und Barca sind tatsächlich erst 2-mal in der Champions League aufeinander getroffen. Also das, finde ich, ist mal eine Abwechslung. Ja, und die anderen, was haben wir noch? Schachtja Donetsk, der ukrainische Meister.
Das wäre übrigens spannend gewesen, wenn das Spiel auswärts gewesen wäre. Dann hätte nämlich der BVB auf Schalke gespielt. So,
genau.
Kommt Donetsk in den Signal Iduna Park. Dann natürlich noch erstes Spiel, ja. Club Brügge, auswärts.
Ja, genau.
Spannend finde ich zum Beispiel auch Celtic Glasgow. Da hätte ich mir natürlich auch ein Auswärtsspiel gewünscht.
Das ist, ja, da habe ich mich tatsächlich geärgert, weil da habe ich gedacht, wow, ich wäre so gerne in den Celtic Park nach Glasgow gefahren. Ich bin einmal dort gewesen, das ist Ewigkeiten her, ist eine wirklich beeindruckende Atmosphäre. Also richtig Gänsehaut-Atmosphäre, stimmungsvoller geht's fast nicht. Das wäre eine schöne Reise gewesen. Na gut. Ich meine, aber dafür beispielsweise Dinamo Zagreb auswärts, ja. Ich glaube, das kann auch durchaus emotional werden.
Und, ja, absolut. Und Bologna, wunderschöne Stadt, war ich letztes Jahr tatsächlich im Urlaub auf so einer kleinen Italien-Rundreise. Wunderschön, also wenn ihr da draußen sagt, naja, ein Spiel würden wir uns schon gerne mal auswärts angucken, das BVB in der Champions League. Bologna auch, von mir ein ganz, ganz heißer Tipp. Und dann bekommst du es noch zu Hause mit Sturm Graz zu tun. Also viele, viele Gegner. Olli, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich bin ja immer so ein, ja, manchmal fühle ich mich schon ein bisschen altmodisch in solchen Sachen, wenn eben neue Reformen kommen, irgendwelche Neuerungen. Da will ich mich eigentlich immer davor verschließen, weil ich mir denke, bitte nicht anders, lass das alles so, wie es ist. Und das war auch mein erster Reflex. Und ja, wenn ich mir das aber mal so überlege, unabhängig davon, dass das natürlich auch Mehreinnahmen für die UEFA und so weiter generiert, müssen wir nicht drüber reden, finde ich oder verspüre ich in mir so eine kleine Vorfreude auch und ich glaube, das könnte auch ein recht spannender Modus werden. Aber ja, wie gesagt, also, das muss man, glaube ich, alles abwarten. Aber ich bin nicht mehr so verschlossen wie anfangs, das wollte ich damit sagen und warte erst mal ab. Sehr gespannt und so auch mit einer gewissen Portion Vorfreude, was da auf uns zukommt.
Also was ich schon problematisch finde, das ist tatsächlich, das meine ich jetzt weniger aus Fansicht, sondern einfach aus Sicht der Spieler, das muss man mal sagen.
Ja, klar.
Es bedeutet 2 Spiele mehr. Man packt dann übrigens diese, ja,
wenn mindestens, du in die Playoffs
kann ja
kommst,
sein, dass
ja
du dann
mehr,
in die Playoffs
ne?
musst, ja. genau, definitiv, die packt man dann noch in den Januar hinein und ich glaube tatsächlich, dass die Belastungsgrenze für gerade die Spieler von Spitzenvereinen da schon am Anschlag ist, das ist das eine. Grundsätzlich bin ich auch eher Traditionalist, bisschen auch Fußballromantiker, tu mich auch schwer mit Reformen, finde allerdings dadurch, dass, sagen wir mal so, ja auch diese Champions League Gruppenphase in den vergangenen Jahren, die mündete ja auch in der Tabelle. Und auch da gab es dann ja Phasen, ich kann mich da häufiger dran erinnern, an letzte Spieltage auch, wo jetzt schon klar war, wer jetzt Gruppensieger wird oder wer sich zumindest qualifiziert hat. Da lag dann auch nicht mehr die ganz große Spannung in der Luft. Für mich ist tatsächlich das Entscheidende, dass tatsächlich dann ab Achtelfinale nach wie vor im K.O.-Modus gespielt wird. Ich glaube, wenn die UEFA da dran gehen sollte, das hat es ja auch mal vor Jahrzehnten mittlerweile so eine Art Zwischenrunde gegeben. Also wenn man da dran gehen sollte, das wäre wirklich schlimm. Da muss es dann auch diesen Nervenkitzel, diese K.O.-Runden weiterhin geben. Also insofern, ich lass mich gerne überraschen. Es sind sicherlich gute Spiele dabei. Es sind interessante Spiele dabei. Es sind auch interessante Reisen dabei. Also insofern, ich lasse es mal auf mich zukommen und wirken.
Das ist doch schön. Das ist doch schön, Olli. Also du lehnst dich zurück, wartest ab. Aber ohne großer Angst und Aufregung. Und ich würde sagen, das war eine schlechte Überleitung, Olli, zu dem, was jetzt kommt, gebe ich zu. Ich wollte da jetzt eine Überleitung erzwingen, die es aber nicht hergibt. Ich setze einfach hier direkt nochmal neu an und sage, wir warten ab, wie das wird. Und Olli, du hast jetzt noch eine kleine, schöne Geschichte, damit es uns oder euch als BVB-Fans auch in der Bundesliga-Pause nicht langweilig wird. Denn am Wochenende steigt ja im Signal Iduna Park ein fast ebenso hochklassiges Spiel wie in der Champions League.
Ja, genau. Also das Spiel steht unter dem Motto Tschüssikowski und jeder BVB-Fan weiß, was gemeint ist. Es wird das Abschiedsspiel, die Abschiedsgala für zwei mehr als verdiente Dortmunder Borussen, für Jakub Blaszczykowski, genannt Kuba, für Lukas Piszczek, genannt Pischu, oder auch Maschine wurde er mal genannt, weil er ja wirklich einen Astralkörper hat, kein Gramm Fett, übrigens mittlerweile immer noch nicht. Und die beiden werden sicherlich viel, viel Applaus kriegen im Signal Iduna Park bei ihrem Abschiedsspiel am kommenden Samstag. Es wird ein Wiedersehen geben mit einer illustren Schar von ehemaligen Mitspielern der beiden beim BVB. Es wird ein Wiedersehen geben, unter anderem mit einem der größten Trainer in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, mit Jürgen Klopp. Also da ist mächtig was aufgeboten und deshalb habe ich gesagt, Pischu und Kuba, die sind uns hier auf jeden Fall ein Flashback der Woche wert. Und hier kommt er.
Flashback der Woche.
Ja, wie fing das eigentlich an damals mit Kuba und mit Piszczek? Die beiden kamen ja zum BVB mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Jakub Blaszczykowski kam im Sommer 2007. Damals war der BVB alles andere als auf Rosen gebettet. Diese existenzbedrohende Finanzkrise, die ja 2005 fast zur Insolvenz geführt hätte, die war noch nicht allzu lange her. Kuba kam im Alter ein gewisser Ruf voraus, ein hoffnungsvolles Talent zu sein. Zbigniew Boniek, einer der größten polnischen Fußballer überhaupt, die Älteren werden sich erinnern, hatte ihn damals sogar als kleinen Figo bezeichnet, Luis Figo. Und Kuba kam, hat sich relativ gut reingefunden. 2008 kam er mit dem BVB dann ja sogar ins DFB-Pokalfinale, was gegen die Bayern ja dann nach Verlängerung 1-2 verloren ging. Und also so richtig los ging es für ihn eigentlich erst dann mit dem neuen Trainer, mit Jürgen Klopp, der im Sommer 2008 kam. Jeder weiß, wie diese Geschichte endete mit diesen beiden Meisterschaften 2011 und 2012. Dann dem Gewinn des DFB-Pokals auch 2012, diese regelrechte Demütigung der Bayern, die da mit 5-2 aus dem Berliner Olympiastadion geschossen werden konnten. 2010, da war Klopp schon zwei Jahre beim BVB, kam dann auch noch Lukas Piszczek dazu. Bei dem ist ganz interessant, der ist ja zunächst mal aus Polen kommend zu Hertha BSC gegangen, traf da auf einen Trainer namens Lucien Favre und der hat ihn umfunktioniert, nämlich von einem Offensivspieler links außen hin zu einem rechts außen natürlich, zu einem Verteidiger, zu einem Rechtsverteidiger. Piszczek war eigentlich von Anfang an, nachdem er 2010 kam, absolute Stammkraft beim BVB, hat kaum ein Spiel gefehlt. In seiner großen Zeit war er, fand ich schon, neben Dani Alves damals der beste Rechtsverteidiger im europäischen Fußball. Und es war ja auch dann die Zeit, an der damals auch noch ein Robert Lewandowski beim BVB gespielt hat, also eine starke polnische Fraktion, wobei Lewandowski immer mehr so abseits des Platzes der Einzelgänger waren. Kuba und Pischu, die waren wie Pech und Schwefel, auch ihre Familien haben relativ viel zusammen gemacht. Und ich kann mich noch gut erinnern an einen sehr, sehr besonderen Termin, ein Termin, der kurioserweise in keinem Stadion stattgefunden hat, sondern im Dortmunder Zoo. Und zwar, es gab damals Nachwuchs im Löwengehege des Dortmunder Zoos und zwei junge Löwen sind frisch auf die Welt gekommen und die brauchten jetzt Namen und die mussten sozusagen Taufpaten haben. Und da dachte man sich beim Dortmunder Zoo, wie wäre es denn mit Kuba und mit Pissschuh? Und dann hätte man auch gleichzeitig schon den Namen für diese beiden Löwenbabys gehabt, denn Jürgen Klopp hat die beiden, Kuba und Pischu, damals immer Lollek und Bollek genannt. Also auch hier, die Älteren werden sich erinnern, es gab eine polnische Fernseh-Zeichentrickfilmserie namens Lollek und Bollek. Das war ein kurzer und ein langer, die allerlei Abenteuer erlebten. Und weil Piszczek auch relativ groß war, Kuba etwas kleiner war, hat Jürgen Klopp Piszczek und Błażejkowski halt Lollek und Bollek genannt. Und Lollek und Bollek, also Kuba und Pischu, die sollten dann in den Dortmunder Zoo kommen, um sozusagen Namenspaten für diese frisch geborenen Löwen zu werden, die natürlich Lollek und Bollek hießen. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab dann einen Pressetermin, Fototermin, Fernsehkameras waren da und dann saßen Piszczek und Błażejkowski direkt vor diesem Löwengehege. Dieses Löwengehege, das hatte vorne kein Gitter, sondern das hatte so eine Art, ja, stark verstärktes Plexiglas. Und dahinter war die Löwenmutter mit ihren beiden Jungen. Und Piszczek und Kuba saßen da, ließen sich ablichten, während im Hintergrund die Löwenmutter immer unruhiger wurde. Die fürchtete sich wohl offenbar wegen der Blitzlichter um ihren Löwennachwuchs und schlug wirklich mit voller Wucht immer gegen diese Plexiglasscheibe, sodass ich war damals auch für Sport 1 mit dem Kamerateam da, schon instinktiv ein paar Schritte zurückgegangen sind. Aber die beiden unerschrockenen Polen, Kuba und Piszczek, die blieben sitzen, egal wie viel Radau die Löwenmutter da auch gemacht hatte. Also das hat mir schon sehr, sehr großen Respekt abgenötigt, muss ich sagen. Und ich muss immer dran denken, wenn ich später auch mal so in den Jahren danach den Dortmunder Zoo besucht habe und dann am Löwengehege vorbeigekommen sind, habe ich immer mal geguckt, wie geht's denn jetzt Lollek und Bollek? Ist auch immer noch so eine Tafel, glaube ich, da angebracht im Hinblick auf die prominenten und unerschrockenen Namenspaare.
Sehr schön. Was für eine gute Geschichte. Und am Wochenende siehst du sie ja dann wieder, unter anderem auch mit sehr, sehr namhafter Besetzung. Jürgen Klopp ist, glaube ich, mal wieder vor Ort. Ne?
Genau.
Wen haben wir noch? Wer ist noch alles vor Ort, Olli?
Ja, sie haben also einige aus dieser großen Mannschaft, dieser, ich nenne es mal, doppelten Meistermannschaft 2011 und 2012 da. Roman Weidenfeller wird vor Ort sein, Dede wird vor Ort sein, Antonio Silva wird da sein und. Also das wird sehr, sehr interessant, bisschen wehmütig, wie auch immer, wenn man viele gute alte Bekannte und Freunde wieder trifft. Ich muss sagen, ich freue mich drauf.
Das klingt doch fantastisch. Kann man das irgendwo verfolgen eigentlich? Oder?
Boah, gute Frage. Erwischst du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß? Habe ich mich noch gar nicht schlau gemacht.
Lässt sich bestimmt ausfinden. Und ich bin mir auch sicher, also das ist eigentlich so ein typischer Anlass für BVB-TV, die das dann sogar selber irgendwie über YouTube oder so übertragen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, und spätestens in der Nachbereitung dieses Spiels werden wir dann einige Sachen auch auf Sport 1 von dir geliefert bekommen, Olli.
Ja, genau.
Und da freue ich mich auch schon drauf, die ganzen Gesichter mal wieder zu sehen, gerade die man vielleicht jetzt nicht mehr so häufig sehen, also beispielsweise in Owo Mojela oder so und Co.
Ja,
Weidenfeller, die sieht man ja immer noch ab und an. Aber ich glaube, da gibt es dann doch auch den einen oder anderen, den man vielleicht jetzt auch längere Zeit mal nicht mehr gesehen hat. Und ja, absolutes Highlight natürlich, dass Kloppo wieder zurück ist. Also ich glaube, da freut sich jeder BVB-Fan. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat.
Ja, ich auch. Er ist ja bekanntermaßen nicht auf den Mund gefallen. er wird sicherlich die Aufmerksamkeit sowohl der Fans als auch der Medien auf sich ziehen. Ja. Und es ist einfach schön, und das ist halt das Tolle an Traditionsvereinen. Es ist einfach schön, wenn es dann mal die Gelegenheit gibt, wieder in eine tolle Zeit, auch wenn sie mittlerweile etwas länger zurückliegt, wieder eintauchen zu können. Also, je mehr ich drüber rede, desto mehr Gänsehaut kriege ich schon. Vorfreude pur.
Das ist doch schön. Dann darfst du dich auf das Spiel am Wochenende freuen. Ich auf das Spiel in Düsseldorf der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Und ja, Olli, noch wichtige Ankündigung für euch da draußen. Nächste Woche, aufgrund dieser Bundesliga-Pause, werden wir eine Woche pausieren. Ich glaube, es macht Sinn, nochmal ordentlich Schwung zu holen für das, was dann kommt, weil ich glaube, bis zur nächsten Pause dauert es dann vermutlich auch ein Stück weit. Und ich glaube, wir sammeln uns alle nochmal, genießen so gut es geht diese Bundesliga-freie Zeit und freuen uns dann umso mehr auf das, was danach kommt.
Das tun wir, also ich jedenfalls. Und in diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Alles Gute.
Tschüss.
Ciao.